Boah, ich weiss eigentlich gar nicht, wie wir heute in die Folge einstarten sollen. Weil ich bin immer noch völlig geflasht von dem Halbfinalspiel zwischen Inter und Barcelona. Es war eine Halbfinalserie für Geschichtsbücher. Der DAZN-Moderator Alex Schlüter hat gestern gesagt, wenn Sie morgen Menschen treffen, die dieses Spiel heute verpasst haben, nehmen Sie sie kurz in den Arm. Ja gut, ich weiss nicht, muss ich dich heute in den Arm nehmen?
Nein, ich habe aber auch wieder nicht alles gesehen. Ich habe schon letztes Mal nicht alles gesehen. Irgendwie mühsam, aber du, es gibt so Tage. Den Schluss habe ich immerhin noch gesehen, oder so ein bisschen die Schlussphase. Hey, also es ist eine unglaublich krasse Halbfinalserie und ich hätte es nie für möglich gehalten. Also weißt du, so, weder das Hinspiel noch das Rückspiel. Also mal beim Rückspiel hast du gewusst, okay, nach dem Hinspiel kann irgendwie jetzt da alles passieren. Und hast, glaube ich, auch noch mit anderen Augen geschaut. Aber irgendwie, dass Inter Mailand je in einem Spiel wird sein oder in einem Duell wird sein, wo was 7-6 ausgegangen am Schluss, das hätte ich nie für möglich gehalten. Vor allem bei Inter hat man immer davon, wie gut die Defensive ist. Und Expected Goals wäre 5. Und dann brauchen sie Jan Sommer. Dann kommen sie nur 3 über. Und dann kommen sie weiter. Also unglaublich. Und was für Goal auch. Und was für Spiel. Und irgendwie, also wirklich für Geschichtsbücher. Ich glaube nicht, dass das annähernd mal gegeben hat. Und was noch irgendwie spannend ist, und das können wir später schauen, aber du hast ja schon behauptet, im Champions-League-Final gewinnt Inter 1-0. Und ich sage, nein, nie im Leben. Die gewinnen jetzt wieder irgendwie 4-3 gegen PSG oder gegen Arsenal. Ich habe das Gefühl, gegen Arsenal können sie eher ein 1-0 geben als gegen PSG. Aber das können wir später noch diskutieren.
Ja, das Gute ist ja...
Wir wissen es nicht.
Das Gute ist ja, wir zeigen gerade am Mittwoch auf, heute Abend ist noch so ein Spiel zwischen PSG und Arsenal.
Die anderen wissen jetzt, was sie zulassen.
Der Gute hat irgendwie das Gefühl, dass Arsenal das tatsächlich schafft. Ich habe die Hoffnung.
Okay, die Hoffnung. Aber ich glaube fast schon, dass es PSG ist. Okay. So, ich habe heute das Vergnügen gehabt, mit Johann Schuru zu reden. Und selbst er als eingefleischter Arsenal... Ja, fast Legende sagt, wird schwierig.
Gut, aber das sehe ich, sehe ich auch so. Aber wir können ja vielleicht auf den Jury später nochmal zurückkommen. Ja, ich glaube, wir müssen schon auch noch schnell über Jan Sommer schwärmen, oder? Du hast ja vorhin gesagt, Inter erwartet man immer so defensiv stark. Das hat ja auch mit ihm zu tun. Und es ist ja eigentlich, muss man sagen, immer noch ein starker Auftritt gsi defensiv. Ich meine, der Jan Sommer hat, oder Barcelona hat Expected Goal 4,7, glaube ich, so gehabt. Effektiv kassiert hat der Sommer nur 3. Also ist am Schluss noch Man of the Match geworden.
Wie 3 gegen Goal, das ist Wahnsinn.
Crazy, oder? Also, aber eben, meine, die Paraden, die er da zum Teil auspackt hat, sind auch einfach jenseits gewesen.
Die gegen Jamal?
Es waren 2 gegen ihn, ja.
Ja, und er hat über die eine gesagt, oder vielleicht sogar über beide, ich weiß gar nicht, aber so wie ich es gelesen habe, über eine, diese Parade wird sich das Leben lang erinnern. Irgendwie noch schön. Und was geil ist, ich meine, er ist 36, gell?
Ja.
1,83 gross übrigens. Und jetzt kann er das erste Mal im Champions League-Finale spielen. Es ist unglaublich beeindruckend.
Ich glaube, der Garcia ist es, der ja wirklich komplett leere Goal vor sich hat.
Ja, die ist ja ganz übel.
Aber
die
muss man auch sagen,
Dort
muss man natürlich auch dazu sagen, es sieht unglaublich spektakulär aus, wenn es dann die Standbilder ja auch gibt, oder? Wo dann siehst du, ja, der Garcia hat einen ganz leeren Goal vor sich. Aber er schießt natürlich auch brutal schlecht, oder? Also, der Sommer. Ihm bleibt ja nichts anderes übrig, wie probieren, nochmal in die Mitte vom Goalie zu rennen. Und der Garcia. Relativ unplatziert eigentlich in die Richtung vom Sommer schiessen. Und
natürlich, aber der hat doch das Gefühl, er muss nur noch das Goal treffen.
Aber, weißt du? Ja, ja.
Der hat das Gefühl, ich muss den Ball aufs Goal bringen, und das macht er. Und dieser macht so eine Parade, die kein Mensch erwartet.
Ja, ja.
Also dort musst du gleich auch noch hinkommen. Aber es sieht natürlich schon, also es sieht geil aus, aber es war auch geil gewesen. Also.
Absolut. Also ja, und es war ja nur eine von ganz vielen Szenen gewesen, wo er seine Gegner da wirklich zur Verzweiflung gebracht hat.
Und es war auch schon im Hinspiel so gewesen. Die haben ja auch schon 3 Gegner kassiert und alle haben von Jan Sommer geschwärmt.
Ich mag es ihm mega gönnen, weil er einfach, ja, er ist unser Mr. Nice Guy und ich glaube, so wie er bei München behandelt worden ist, dass wird seiner Karriere nicht gerecht und dass er jetzt nochmal einfach so in seinem absoluten Herbst von seiner Karriere nochmal so ja einfach so auf Hände getragen wird, ich glaube, ja, keine Ahnung, also eigentlich muss er im Sommer aufhören. Viel besser wie jetzt kann es gar nicht mehr kommen.
Er muss im Sommer aufhören?
Im Sommer.
Hey, nein, also ich finde eben nicht.
Oder vielleicht machst du schon 2 Jahre.
Ich weiß gar nicht, wie lange hat er noch Vertrag, der Kollege? Weißt du das gerade?
Ja, ich denke, noch ein Jahr hat er sicher, oder?
Ja, dann muss er... Also ich meine, wenn er jetzt... Also es kommt natürlich darauf an, wie das Champions-League-Finale ausgeht. Wenn er das Champions-League-Finale gewinnt, dann wäre es natürlich schon ein geiler Zeitpunkt, um zu sagen, so, tschüss zusammen, die Händchen noch Nagel hängen und gut ist. Aber auf der anderen Seite, also wenn du auf dem Niveau bist, wieso solltest du aufhören?
Ja,
dann kann jetzt seine Träume noch erfüllen, mit 36 schon das erste Mal im Champions-League-Finale. Theoretisch kann er nächstes Jahr nochmal Champions League gewinnen. Also wenn es jetzt gewinnen hypothetisch. Und wenn es nicht gewinnt, dann ist er wahrscheinlich umso motivierter, sein nächstes Jahr zu gewinnen. Dann macht er eh weiter. Also ja, es ist geil, dass er das in dem... Ja, du hast jetzt Herbst gesagt, aber es ist echt fast Winter, oder? Also, dass er... Ja, übrigens einen Vertrag bis 26.
Als Goalie hast du natürlich schon ein bisschen längere Lebensdauer, oder?
Ja, eben. Und ich meine, also, denke mal an Buffon. Wie lange hat er gemacht? 42 oder so?
Ja. Also das heisst...
Da gibt es vielleicht sogar noch möglich,
dass... Wäre der, ja, noch im besten Alter.
Der Scheck und der Sommer könnten vielleicht noch zusammen mit dem FC Basel Schweizermeister werden. Ja. Irgendwann.
Ja, fix. Und dann ab 40 kann er noch zum FC Vaduz wechseln, um dann dort seine Karriere ausklingen
zu lassen.
Er lässt sich dort, wo alles angefangen hat.
Er lässt sich wieder auf Vaduz auslehnen.
Ich habe nur gesehen, mega lustig, gestern hat der FC Vaduz einen Post gemacht in den sozialen Medien, wo sie auch so ein bisschen den Jan noch ein bisschen gelobt haben. Oder vielleicht war es gar heute. Ja, so quasi unser Goalie von früher ist im Champions League-Finale. Gut Social Media Game auf jeden Fall. GG.
Du, also ich bin so einer von ein paar, die ab und zu Social Media von unserem vom FC Adligen machen.
Ja.
Und wenn der Ruben Vargas etwas leistet, dann wird das auch regelmäßig da drin gepostet. Oder der andere dazu mal beim Stefan Lichtsteiner hat mir das auch gemacht. Und dort hast du noch viel weniger Anteil als der FC, den du zu Anteil gehabt beim Jan Sommer.
Ja, aber, also, nein, völlig zu
aber recht. Aber also, du musst die ehemaligen Spieler musst einfach feiern, wenn schon mal jemand...
Ja, ja,
also ich meine, beim FC Vaduz gibt es wahrscheinlich nicht so viele, wo mal Champions League-Finale gespielt haben.
Nein, das muss man. Da muss man die Chance auch beim Schopf packen, oder? Nein, absolut kein Hate. Ich glaube, das gehört sich ja auch so. Was immer gesehen, Jan Sommer. Ich wollte generell noch schnell zu dem Halbfinale sagen. Es ist so, ich bin gestern vor dem Fernseher gehockt, wie auch schon beim Heimspiel. Und ja. So spätestens seit Liverpool draußen ist, habe ich eigentlich gar keine emotionale Bindung mehr zu so einem Spiel. Und irgendwie, ja, die aufblasende Champions League, wir haben sie ja alles schon irgendwie behandelt. Ich glaube, die UEFA macht mit dieser Champions League jetzt auch nicht wirklich viel Gutes für den europäischen Fußball, oder? Ich glaube, die reichen Teams werden immer reicher und die halt unten dran, die gehören halt zum unteren Teil von dieser Schere, wo immer. Weiter auseinander geht, oder? Und
der Fabian Schär ist auch beteiligt.
Genau, der Schär ist auch beteiligt. Und ja, das geht mir eigentlich alles ein bisschen auf den Sack, aber es ist irgendwie wieder wie so ein bisschen bei dieser WM damals in Katar, wo es im Finale einfach episch zu und her gegangen ist. Und in so einem Moment merkst du halt einfach, fuck, ich will es eigentlich nicht geil finden, aber es ist mega geil, was gerade passiert auf dem Feld. Und genau so habe ich mich gestern wieder gefühlt und auch schon beim Hinspiel zwischen Inter und Barcelona.
Ich habe mich nicht ganz gleich krass gefühlt im Sinn von, also bei Katar war so klar, du musst es haten. So, eigentlich, das ganze Turnier und so. So schlimm ist die Champions League dann schon wieder nicht. Du hast immer noch so ein kleines Aspekt, wo du gleich cool finden kannst. Und es hat ja gleich noch ab und zu, also irgendwie so, gewisse Sachen sind dann gleich auch noch recht traditionell, sage ich mal. Aber eben, ja, du hast schon recht, natürlich, die Champions League macht eine riesen Schere auf und das haben wir da schon tausendmal diskutiert. Aber ja, stimmt, also das Gefühl hat schon etwas. Und, ich meine, beim WM-Finale ist es ja so krass gewesen. Du schaust das Finale und sagst, ich glaube, es hat noch nie annähernd so ein gutes WM-Finale gegeben. Aber irgendwie ist es ein bisschen scheiße. Am Schluss hat Lionel Messi so einen komischen Umhang an und irgendwie schrecklich, oder? Aber das Spiel selber sensationell. Und ich glaube, irgendwo entwickelt sich der Gesamte. Also, es ist jetzt sinnbildlich an zwei Spiele, aber irgendwie entwickelt sich halt der ganze Fußball in die Richtung. Sportlich wird es immer, immer besser, was passiert. Es wird auch spektakulärer. Ich meine, eben, also jetzt. Nur schon jetzt gerade die zwei Beispiele. Natürlich ist jetzt nicht jedes Spiel ein 3-3 und so, aber es gibt in den letzten Jahren extrem viel, aber auch gerade Champions League, Real Madrid hat es immer gemacht, mit irgendwelchen Spottenwendungen, dies, das. Und ich glaube, es hat früher viel weniger gegeben. Also das Niveau an der Spitze ist viel höher geworden. Aber es ist halt ein bisschen zu lasten zu dem, dass noch relativ schnell dann eine riesen Schere aufgeht und die unten dran nicht annähernd auf dem Niveau sind.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall auch spannend, wie Barca, wie sich die schnell eigentlich ja, wieder geformt haben, oder? Unter dem Hansi Flick und jetzt auch wieder so einen Fußball auf den Platz bringen. Ich meine, sind wir ehrlich, der Verein ist wirtschaftlich eigentlich schon fast tot gewesen. Jetzt hat er seine Seele verkauft für die nächsten 50 Jahre und ist irgendwie wieder konkurrenzfähig durch das. Kann man sicher auch kritisieren bei allen Lobeshymnen, die momentan stattfinden. Aber wenn es jetzt einfach nur rein isoliert sportlich betrachtet, ist es schon huere krass, was da gerade wieder am Entstehen ist. Auch ja, natürlich unter dem Hansi Flick, der sich übrigens gestern gottlos über die Schiedsrichterleistungen aufgeregt hat. Und ich kann ihn nachvollziehen. Im Gegensatz zu denen im Blue Studio, weil ich glaube, der Reif und der Streller haben recht geschossen und gefunden, ja, das ist nicht würdig und so, dass er jetzt auf den Schiedsrichter losgeht. Aber nein, es gibt etwa drei Szenen in der ersten Halbzeit. Zweimal hätte es eigentlich einen Penalty bekommen. Foul von Bastoni an Jamal und ein Handspiel von Acerbi und bei dem Schick vom 3:3 Vorteil hatten sie auch noch ein Foulspiel gewesen. Also er hat eigentlich alle Grund dazu gehabt zu haten, aber es ändert nichts daran.
Der Hansi Flick weiss, dass der Jan Sommer jeden Penalty gehabt hat.
Weiss er das?
Natürlich, der Jan Sommer ist bekannt als Penalty-Killer.
Ja. Sein letzter Big Save, ich habe gerade schon länger kennen. Ich habe irgendwie immer noch die Mbappé-Szene dort. Das letzte, was ist das?
Nein, er hat noch zweimal Sergio Ramos. Nicht, dass es schon. Ist es nicht sogar im gleichen Spiel gewesen?
Ich rede jetzt von der Parade gegen Frankreich im Achtelfinale damals.
Ja, ich weiss, aber dieses war später gewesen, Nations League.
Ah ja, das könnte
Nations
sein.
League hat er doch auch zwei Penalties gehabt.
Gegen Ramos, ja.
Mhm.
Gegen den Dings hat er immer gut gehabt. Gegen den Jorginho.
Ja, stimmt, der Jorginho. Stimmt, aber dort hat er wirklich eine Phase gehabt, wo er viel Penalties gehabt hat. Aber ja, stimmt, irgendwie ist das auch ein bisschen vorbei. Wobei ich muss sagen, ich habe jetzt die Penalty-Statistik jetzt nicht aufgetan von dieser Saison, aber ein paar gehabt hat. Und ich weiss es zu wenig, weil ich zu wenig Serie A schaue, ähnlicherweise.
Ich weiss einfach, dass er gegen England von 5 Penalties keinen gehabt hat im letzten Sommer.
Ja, aber vielleicht ist jetzt das gerade ein guter Übergang, weil wir sowieso irgendwann in dieser Folge auch noch ein bisschen über andere Themen reden als international Fußball. Ja,
hast du jetzt keinen Take mit zu der Gaugans vom Hansi Flick?
Ja, natürlich habe ich gedacht, das ist irgendwo ein geiler Zeitpunkt, um einen Übergang zu machen, weil ich wollte noch eine Feststellung machen, dass es schon geil ist, dass nach der EM zwei Schweizer Nazi-Spieler, die die Schweizer Nazi über Jahre geprägt haben, zurückgetreten. Und es sind einfach die auffälligsten zwei Figuren in diesem Jahr im Schweizer Fußball. Also das ist, der eine führt einfach Basel in Alleingang zum Meistertitel und der andere steht im Champions League Final mit 36 als Man of the Match im Halbfinale.
Ja, und der Scherz wird auch überragend bei Newcastle. Fabian?
Ja, stimmt.
Ja.
Also irgendwie, der Nazis war vielleicht nicht so gut für die. Vielleicht wären die Schieder schon früher zurückgetreten.
Ich würde wirklich als Mutti, ich würde auf die Knie gehen und sagen, Jungs, come on, kommen wir zurück in die Nazi. Also, ja.
Ja, definitiv.
Also beim Scheck kannst du das grösste Fragezeichen dahinter stellen, weil ich jetzt einfach würde sagen, beim Shaqiri siehst du natürlich, was er noch im Tank hat, wenn sich die Mannschaft auf ihn ausrichtet. Die Frage ist natürlich, kann sich ein Schweizer Nazi noch auf den Shaqiri ausrichten? Ist ja zuletzt eigentlich relativ klar beantwortet worden und darum hat er ja dann auch die Konsequenz daraus gezogen, was ja völlig okay ist. So. Aber ja.
Absolut, aber ich finde es auch völlig legitim, dass jetzt wieder ein bisschen gehypt wird und so. Und ja, übrigens hat er in dieser Saison hat er, zwei Penalties gehabt. Nicht so schlecht.
Ist okay.
Ah nein, stimmt nicht einmal. Es war nur einer in der Anfangssaison. Der andere war aber auch 2024. Ich habe einfach nicht gescheckt, welcher Saison. Ja, okay.
Unsere Hirngespinst schlängelt sich wieder durch die Folge durch.
Irgendwie schon, ja. Also, ja.
Du, sehr geil. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja inzwischen.
Absolut. Also zu den Graugans vom Hansi Flick. Hey, was ich auch mega spannend finde bei dem Ganzen ist, der Hansi Flick kann ja keine Sprache. Ich weiß nicht, hast du dem seine PKs mal geschaut auf Englisch? Das ist ja zum Fremdschämen. Also wirklich schlimm. Und Spanisch kann er ja auch nicht. Und ich frage mich einfach, wie kannst du ein Team coachen, gut, vielleicht ist es besser. Wenn man in der DFB-Doku hat man ja gesehen, dass er nicht so gute Ansprachen macht mit diesen Graugänsen. Vielleicht wäre es ja, ist es von dort her noch gut, dass der Jamal ihn gar nicht versteht. Aber irgendwie, es ist so ein bisschen... Also das finde ich schon irgendwie speziell, wenn er das hinbringt. Aber also, was sie sportlich leisten, natürlich unglaublich. Und ich meine, der Hansi Flick hat schon auch... also eben, geil, wenn er wirklich ein Team daraus geformt hat. Aber ich meine, die Talente, die drin haben, ist natürlich... Allen voran natürlich der Jamal, aber das ist ja jenseits, oder? Was die wieder aus der La Masia rausbringen, erinnert sich ein bisschen an Zeiten, wo Xavi, Iniesta, Messi rausgebracht haben. Also wirklich einfach die Besten von der Welt bringen aus dem eigenen Nachwuchs raus. Und das ist natürlich schon mega krass. Und dann musst du natürlich noch clever in ein Team formen und so. Aber es ist einfach auch mega viel Qualität, die in diesem Kader drin haben.
Mm. Ich frage mich vor allem, wieso es jetzt plötzlich wieder geht und sie vorher so eine lange Durchstrecke gehabt haben, zwischen jetzt mal dieser goldenen Generation und ja, ich meine jetzt Pedri, Xavi, Cubarsi, Jamal.
Ja, das ist die Frage. Also, ich weiss nicht, ob sie irgendetwas geändert haben im Nachwuchs in der Zwischenzeit. Vielleicht hat man sich am Anfang so ein bisschen, ich sage jetzt blöd gesagt, darauf ausgerubt, so à la, hey, ja, wir bringen die Talente aus und irgendwann sind sie gar nicht gleich gekommen. Aber weißt du, du hast ja zum Beispiel auch solche wie Ansu Fati, oder? Der ist auch aus La Masia, oder? Mhm. Und wenn der nicht seine Verletzungsgeschichte gehabt hat, wäre er vielleicht jetzt auch ein anderer Punkt. Also weißt du, vielleicht ist er zum Teil noch ein bisschen mit Glück verbunden.
Absolut. Es gibt übrigens einen U18-Schweizer Nazi-Spieler, der momentan auch beim Nachwuchs von Barca umhängt. Jetzt hat er gerade die Youth Champions League mit ihnen gewonnen.
Wie heisst er?
Der Eman Kosbo. Kommt aus Grenchen hier im Aargau.
Okay. Ja, der kann entweder wird jetzt der neue Jamal oder er wird der neue Jeremy Gimeno.
Mhm.
Der ist nämlich auch in Barcelona ausgebildet worden.
Er ist momentan in der U19 bei Barca.
Ja. Tja. Ist denn doch, wie alt ist er?
Spannend. 17.
17.
Mal schauen, wo der Weg herführt. Aber, ja.
Wie alt ist der Jamal?
Ja, der wird doch auch 17 oder ist 17 geworden.
Ich glaube, der ist sogar immer noch...
Er ist glaub, ganz frisch 17, wenn es
mir nicht ist. Er ist 17. Er ist doch 17. Er ist doch während der... ist er nicht während der EM, ist er 17 geworden.
Ja. Doch nicht so frisch 17.
Aber einfach so als Vergleich, wir können auch dort stehen, aber wir wollen jetzt doch keinen Druck aufbauen. Nein. also ist ein unglaubliches Wunderkind. Das müssen wir schon noch vielleicht
gut... Schauen, schon jenseits. Vor allem fragst du dich auch, wie kann man so viel besser sein wie alle anderen auf dem Platz? Also... Mit so jungen Jahren. Antrieb besser, technisch besser, schneller von der Fußballintelligenz her. Und das in so einem jungen Alter. Der macht ja wirklich alles richtig. Und du kannst nur mit Foul stoppen. Also, ja, es gibt so eine Szene, wo der Bastoni im Strafraum. Ich verstehe auf eine Art, warum der Bastoni das macht, weil er kann ihn gar nicht anders stoppen. Er hat ein bisschen Glück in dieser Szene, weil er trifft halt den ersten Ball. Aber er geht halt wirklich frontal in ihn rein, mit einer Grätsche. Und er trifft den ersten Ball, aber nachher kommt noch ganz viel Körper auf Körper mit. Das ist einfach, normalerweise ist das ein Foul, weil du kannst nicht einfach auf Teufel komm raus den Gegner umfällen und dann sagen, ja, aber ich habe den ersten Ball gespielt. Wenn du die Verletzung vom Gegenspieler in Kauf nimmst, mit so einer fahrlässigen Szene, dann ja, wird es sehr oft eigentlich schon als Foul ausgewertet. Aber ich verstehe, dass der Bastoni das macht, weil manchmal bist du verzweifelt und weißt halt auch nicht, wie du so einen stoppen, oder?
Das ist mega krass und also einfach auch heftig ist, man hat jetzt Messi und Ronaldo gehabt und man gesagt hat, oh, solche Spieler wird es nie mehr geben, was auch immer. Und also in dem Alter ist keiner von beiden noch annähernd so gut gewesen. Das ist schon, also es ist mega spannend, jetzt hat man gesehen, wo geht der Weg hin, weil jetzt ist er einfach, also es wäre nicht überraschend, wenn er jetzt Weltfußballer wäre. Oder wenn sind die Amix die Awards? Keine Ahnung. Wenn die halt Amix sind.
Du gibt ja mehrere, oder?
Ja, es gibt mehrere, keine Ahnung. Aber so Ende Jahr, Anfangsjahr sind es, glaube ich, Amix. Es wäre nicht überraschend. Und dann wäre einfach mit 18 Weltfußballer, oder? Und dann ist es super spannend, um zu sehen, kann er das halten oder nicht? Weil irgendwie. Also
ja, und was macht es mit ihm charakterlich, oder? Weil bis jetzt.
Voll.
Habe ich das Gefühl, er ist recht gut abgeschirmt. So. Kommt jetzt auch nicht gross, also kommt gar nicht gross zu sich zu äußern. Mm. Und ich hoffe einfach, sobald man dann so ein bisschen Das ist wie beim Mbappé früher. Oder? Am Anfang habe ich das Gefühl, hast du auch mega wenig so mitbekommen, ob er beim Monaco gespielt hat und so, was er für ein Typ ist. Und dann ist Nadis noch.
Der PSG ja. Am Anfang auch noch nicht. Ja. Also hast du es auch noch nicht gleich wahrgenommen.
Und dann, aber dann kommen natürlich immer mehr Gerüchte auf, eben gewisse Arroganz und so.
Du ja, wirst auch von allen auf Hände getragen. Das ist ja wie auch logisch, dass du vielleicht ein bisschen arrogant wirst, oder?
Der Jamal, oder ich habe eine grosse Hoffnung, dass der Jamal mal ein sympathischer Superstar wird.
Ja, es ist, also ich, es, der Punkt ist auch, ich habe einfach keine Ahnung, wie der charakterlich ist. Also weißt du,
ja, das ist einfach ein 16- oder ein 17-Jähriger charakterlich, ich glaube.
Ja, aber du hast ja so, ich meine, zum Beispiel gerade Ronaldo, Messi, das sind ja so maximal unterschiedliche Charaktere gewesen. Mhm. Und ich meine, zum Beispiel der Messi ist ja extrem introvertiert und dann so wirklich so einzelgängermässig, glaube ich, gewesen, so, was man zumindest liest. Und dann gibt ja auch
Er hat noch nie
eine gescheite Interview-Antwort gegeben. Also noch nie, seit er shootet. Und irgendwie, ich weiss nicht, ob du ja mal auch so ist oder gerade völlig anders, aber vielleicht ist so sie gar nicht so schlecht, weil dann kannst du dich vielleicht besser abschirmen und wirst vielleicht nicht gleich arrogant.
Also ich glaube nicht, dass der Jamal so in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo treten wird, weil ich glaube, beim Cristiano Ronaldo hast relativ schon früh erkannt, was er so für ein Typ ist und dass er mega verbissen und ehrgeizig und auch tendenziell unsympathisch ist.
Er hat natürlich den Unterschied auch gehabt, also der Jamal hat einfach nochmal ein grösseres Talent.
Ja.
Der Ronaldo hat auch ein grosses Talent gehabt, definitiv, aber der hat sehr, sehr viel mit Fleiss gemacht und ich glaube, der Jamal, der ist eher vom Typ her so wie der Messi, wo es ihm einfach so in Schoß gefallen ist und er kann einfach besser shooten als alle anderen. Crazy. Aber es ist wirklich heftig. Jetzt können wir einen guten Übergang machen, oder? Weil einer, der besser kann shooten kann als alle anderen, ist auch der Sherdan Shaqiri, oder? Oh. Der die Schweizer Liga angeht.
Ja, wir dürfen eigentlich schon zum Meistertitel gratulieren, oder?
Ja, wir müssen. FCB ist übrigens momentan recht in Hochform, kann man sagen. Bayern München Meister wurde, Barca wird wahrscheinlich Meister. Biel steht im Cup-Finale und der FC Basel ist, ist schon Meister, oder?
Ja. Ja, also das Double ist relativ neu für Basel, sagen wir es so.
Ja, also ich hoffe immer noch auf Biel, aber...
Das wäre natürlich auch sehr geil. Nein, aber ja. Ich glaube, wenn man Servette 5-1 im eigenen Stadion knallt, dann gibt es relativ wenig Raum für Diskussionen. Das war schon ein sehr reifer Auftritt. Was natürlich auch ab der zweiten Halbzeit einfacher wurde, weil man mal mehr auf dem Platz hatte.
Das war doch egal gewesen. Ich glaube, wenn du Sherdan Shaqiri auf dem Platz hast, bist du immer ein Mami. Also defensiv natürlich einer weniger, weil defensiv macht er ja gar nichts. Aber er ist einfach irgendwie jeden Match an irgendwie 3 oder 4 Goal im Moment beteiligt. Und das ist so krass. Es ist so krass, wie der jetzt einfach aus der amerikanischen Liga kommt, wo man jetzt nicht unbedingt so hoch einschätzt und dort überhaupt nicht funktioniert. In der Schweizer Liga ist er einfach die ganze Liga auseinander. Und also ich habe es nicht für möglich gehalten, aber Basel extrem... extrem stark sind und sie sind extrem reif irgendwie. Also das hat irgendwie auch nicht erwartet, dass die so souverän dann sind in der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Ich also denke, dass sie vorher so ein bisschen sind, ja gut, sie brechen dann schon noch ein, aber nein.
Gut, ich glaube, sie haben sich jetzt einfach in einen Rausch gespielt. Also das hat die Mannschaft einfach zusätzlich noch beflügelt, oder? Also jetzt momentan spielt sogar ein Vujo, wo zeitweise auf dem Abstellgleis bei ihnen gelandet ist, spielt plötzlich überragend und das sind dann schon so Anzeichen, wo du dann weisst, okay, jetzt haben sie komplettes Momentum auf ihrer Seite.
Also, ja, das ist sicher so. Ja, das ist, also ist klar, momentan wächst jeder über sich raus und natürlich in diesem Spiel löst der Aiti dann plötzlich auch noch seinen Goalknoten, der irgendwie seit Dezember oder so war, macht dann auch noch 2 Goal und auch stark, wie er sie macht. Ja, wahrscheinlich, also sicher läuft es, aber es ist, das kann man glaub schon sagen, der verdiente Schweizer Meister.
Ja, und auch ein spannender Schweizer Meister, weil du weißt, da kommt wieder etwas, die werden jetzt im Sommer auch wieder neue Möglichkeiten haben, weil sie können international spielen. Wahrscheinlich werden auch einige Spieler gehen, oder? Ich glaube, das gehört jetzt halt ein Stückchen leider auch zum Konzept vom FC Basel. Eben, also ich meine, so Notele, das ist schon ein riesiger Kicker, also... Der werden sicher ein paar auf dem Schirm haben. Oder? Und
der FCB wird wieder Cash machen, oder? Also in dem Sinne war sowieso schon die Beste in den letzten paar Jahren. Und irgendwie,
spannend wird sicher sein, um wer sein Gerüst umbaut. Also klar, um den Shaqiri, aber er allein kann nicht das Gerüst sein. Also da muss er schon irgendwie. Oder nicht das Gerüst, aber so, wie sagt man dem, ich war zu wenig auf dem Bau in meinem Leben, aber so die Basis, der Grundstein. So. Du musst so, ja.
Ja, also ich meine, jetzt im Moment ist der Grundstein, sind so ein die Routiniers, oder? Hitz, Schmid, Shaqiri.
Ja.
Vielleicht auch Yeti auch langsam so ein bisschen, das sind so ein bisschen die. Und rundherum hast du dann halt aber auch, ich meine, Aftulahu zum Beispiel, der sensationell spielt im Moment.
Dort musst du dich auch fragen, wie lange bleibt der überhaupt noch?
Ja, klar.
Der
ist sicher genug gut, dass er bald auch in Russland kann. Ja. Also ich glaube, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht dumm auf so Spieler. Vielleicht musst du noch mehr finden denn in dieser Klasse, wie Schmid, Hitz und so weiter. Oder Shaqiri, vor allem wenn es dann irgendwann mal beim einen oder anderen einen Rücktritt gibt oder gleich mal einen Transfer oder so. Also Schmid ist auch nicht so alt, dass es gerade Rücktritt gilt. Aber bei den anderen beiden ist es wahrscheinlich nicht ganz auszuschliessen, dass es irgendwann der Fall wird sein. Und irgendwie einfach die paar Stützen musst du haben. Und das ist wie so eine Achse, die du hast. Und rundum kannst du noch eine Junge aufbauen, sei es aus dem eigenen Nachwuchs, was der FCB immer noch sehr wenig macht, auch wenn wir den Leonardo Aftulahu loben. Oder vor allem halt solche, die man holt und dann halt nach einem Jahr wieder für 57'000 Millionen mehr weiterverkauft. Ja, das war eine gute Zahl, gell? Ich habe mich zuerst bei 57'000 gesehen und da habe ich gemerkt, scheiße, das ist viel zu wenig. Ja, du siehst, was in meinem Kopf an mich losgeht, wenn ich irgendeine Zahl sage.
Ja, bist du gedanklich immer noch beim Churu-Interview, oder?
Nein, das schon nicht.
Okay.
Wir haben nicht so viel über Geld geredet, darum...
Ah, easy.
Darum nicht unbedingt.
Gut. Ja. Also eben, ich bin... sehr gespannt, wie es dann weitergeht im Sommer. Aber sagen wir so, also nochmal so eine europäische Saison wie in diesem Jahr mit den Schweizer Teams willst du irgendwie auch nicht erleben. Oder? Mhm. Das wäre schon wieder mal geil, ein bisschen kompetitiv zu sein. Und da setze ich sehr grosse Hoffnung auf den FC Basel.
Ja, auf jeden Fall. Ist von dort her auch übrigens zu hoffen, dass der FC Biel nicht unbedingt den Cup gewinnt, weil das wird vielleicht wieder ein bisschen schwieriger international. Aber der FC Basel ist sicher... Also aus irgendeinem Grund war es immer der FCB, der geliefert hat. Selbst in den Jahren, wo sie nicht Meister geworden sind oder wo sie nicht das beste Team waren in der Schweiz. IBE hat 2 oder 3 Saisons gehabt, die auch gut waren, aber irgendwie... Ich weiß nicht, Basel und Europa ist...
Was hast du willst sagen, Gutzi? Basel und Europa?
Basel und Europa, ja, ist in echt, das passt einfach irgendwie zusammen.
Ja, das ist definitiv so. Magische Nacht im Jockeli, ich glaube, man hat sie vermisst, am Reich nicht.
Definitiv. Und der Satz oder der Spruch, in Europa kennt uns jeder, funktioniert wieder. Und es ist eben, glaube ich, im Fall auch so. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wieso sie so viele Spieler holen, die nachher funktionieren. Weil der FC Basel kann irgendwie einfach dank dem Namen Spieler holen, wo vielleicht andere Schweizer Clubs nicht können holen. Ich glaube, IB kann die wahrscheinlich auch holen. Vor allem, weil dort sicher auch ein gewisser Respekt inzwischen rum ist. Aber ich meine, wo der FCB in Phase war, wo sie irgendwie im Mittelfeld oder sogar im unteren Mittelfeld von der Super League waren, dort haben sie immer noch Spieler geholt, die dort eigentlich normalerweise nicht rumlaufen. Das war halt gleich ein Galafiori-Idee zum Beispiel.
Mhm. Ja, klar. Ja, Tierno Bari. Das ist jetzt auch, sag jetzt mal, bei Villarreal eine gute Nummer. Es ist ja lustig, wie schnell die Zeit vergangen ist. Jetzt gerade die letzten 2-3 Jahre, was dort auch so Spielerei und raus gelaufen ist. Und jetzt auch wirklich funktioniert, oder? Also,
Ich war immer kritisch gegenüber diesem Konzept, muss ich auch ehrlich sagen. Vielleicht müssen wir da mal kurz sorry sagen, David Degen. Also offenbar, das Konzept funktioniert. Aber ich war immer kritisch, ob du so auch kannst eine sportlich funktionierende Mannschaft erstellen oder ob du einfach nur quasi Cash machst durch das, was Spieler verkaufst. Aber sie haben jetzt in dieser Saison definitiv beides gleichzeitig hergebracht und das ist mega beeindruckend.
Mhm. Ich bin gerade noch am... wie hat er jetzt geheissen? der Edon Segrova. Genau.
Wie kommst du jetzt auf den?
Ja, einfach so, weil ich bin gerade die letzten paar Jahre durchgegangen und habe einfach so ein bisschen die Namen nochmal, weißt du, wo... Eben, da haben schon ein paar krasse Spieler zu Basel eine kurze Vergangenheit zuletzt gehabt, oder? Wo jetzt einfach wirklich durchstartet. Also, der hat in der Champions League riesen Auftritt gehabt und ich glaube, auch in der Liga liefert er relativ stark ab.
Es geht. 12 Spiele, 4 Goal.
Ich kann da in Erinnerung. Aber dann, ja, aber Champions League ist wirklich zum Teil, habe ich da ein paar gute Erinnerungen an ihn. Also ich glaube, da ist...
Ein Goal und eine Vorlage hat er in der Champions League gemacht. 5 Spiele.
Hör auf meine Wahrnehmung da, die ganze mit Statistiken zu widerlegen.
Aber ein Goal hat er gegen Athletik gemacht und gegen Juve hat er einen Assist gemacht. Das ist nicht so schlecht.
Okay.
Aber...
Ich finde es trotzdem... spannend, auf jeden Fall.
Ich glaube, er war einfach auch noch ein bisschen verletzt gewesen. Darum hat er auch vielleicht gar nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, es hat viel mit dem zu tun. Ah ja, er ist schon die halbe Saison out. Gut,
das wieder
meine Aussagen und meine Statistiken. Weil, wenn es wegen einer Verletzung ist, wäre er ja schon durchgestartet, dann ist er halt auch verletzt.
Wie hat der Kruselkopf geheissen, der immer das Telefon gemacht hat, wenn er das Goal geschossen hat? Und dann auch noch so am Schluss disziplinarische Schwierigkeiten gehabt und so. Die haben sich ausgelehnt, das riesige Talent von Inter. Vor etwa 2-3 Saisons. Ah, du bist jetzt am...
Ach!
Ja, siehst du? Wir vergessen so schnell, es ist jenseits. Ja. Es fällt euch sicher nochmal ein, im Verlauf von...
Sebastiano Esposito.
Ah, genau! Ja.
Ja.
Da ist schon einiges für Basel gegangen, muss man sagen.
Stimmt, der hat es gegeben, ja.
Es ist
ein... übrigens, was denkst du, wie viele Goal hat er geschossen in dieser Saison? Weißt du, wer von ihm spielt?
Ich sage jetzt einfach etwas Udine.
Ja, könnte sein, aber es ist Empoli.
Okay.
Aber der hat schon 8 Goal geschossen in der Serie A diese Saison. Okay. Und Coppa Italiana noch 2. Also.
Spielt der einfach besser als der Edon Dzeko?
Nein, der Jogrova ist einfach verletzt.
Ja, es ist halt einfach eine andere Position.
Ja, aber er ist klar ein Stammspieler, es ist schon nicht so schlecht.
Gut.
Ja.
Es sind wirklich
viele spannende Spieler gehabt.
Absolut. Und es ist auch immer so ein Risikofaktor, ob es aufgeht oder nicht. Wir haben jetzt sicher auch einige Namen nicht genannt, wo es nicht so aufgegangen ist. Aber ich glaube, was jetzt halt schon nochmal anders ist wie die anderen Jahre, ist, also A, matcht es offenbar ziemlich gut mit dem Fabio Celestini, plus du hast einfach ein Gerüst, das verhebt mit
überall einem
Shaqiri, wo einfach alle Spieler um sich herum besser macht.
Also der Shaqiri sowieso, das ist klar, aber ich glaube, das Gerüst ist entscheidend. Das hat vorher gefehlt. Darum ist zum Beispiel der Transfer von Dominik Schmid ist super gewesen, weil genau so einen Spieler hat man gebraucht. Man hatte, glaube ich, eine Phase gehabt, wo man irgendwie gefühlt keinen Spieler zwischen 25 und 32 gehabt hat. Sondern irgendwie einfach, also es hat einfach nur Junge gehabt und vielleicht noch 2-3 eher schon fast zu alte mit dem Fabi Frey und Thauland Xhaka. Und du hast einfach nicht die in der Mitte gehabt, die wirklich können, die Mannschaft führen können, oder? Und das hast du jetzt, oder? Und ich glaube, und natürlich, der Scheck ist absoluter Leader auf diesem Platz. Und nicht nur durch Leistung, sondern ich meine, der Scheck ist ja sonst eigentlich für mich immer so ein bisschen der, der so ein bisschen, ja, der ist ein bisschen trebelt und dann hat er mal ein geiles Volley-Goal geschossen oder irgendeine Pichigletta und dann hat er vielleicht mal einen geilen Pass gespielt und dann ist wieder ein bisschen rumgestanden. Aber jetzt hast du das Gefühl, also er schreit seine Mitspieler an, er schießt die zusammen, er ist extrem ehrgeizig. Er hat, so ein bisschen,
er hat alle Fäden in der Hand jetzt irgendwie, oder?
Voll, und er hat, was das angeht, er hat auch so ein bisschen Granit-Chaka-Vibes. Also, keine Ahnung, der kann tatsächlich auch wirklich gar nicht so angenehm sein, aber ich glaube, das braucht es unbedingt.
Und er dreht zum Teil den Ball von A nach B, oder? Also, so gerade wenn wir uns daran zurückerinnern, wo wir noch über seine Fitness diskutiert haben, hier in der Schweiz und so, von dem merkst du jetzt auch nicht mehr viel. Also, er ist brutal aktiv auf dem Platz.
Ja.
Nur gegen den Ball. Dort vielleicht ein bisschen weniger.
Dort vielleicht ein bisschen weniger, aber er kann dafür offensichtlich so krass glänzen, dass es auch ein bisschen egal ist. Aber ja, spannend gesehen. Und,
ich glaube, sie sind auf jeden Fall den Barfi schon am rausbützeln, weil der wird ziemlich schnell demnächst, vielleicht schon am kommenden Sonntag, oder? Auf dem Sofa könnte sie Meister werden, wenn Servet nicht günstig
ist. Ja, können sie, glaube ich. Und sonst tut sich, glaube Basel sowieso ein bisschen rausbützeln in diesen Tagen, wegen dem ESC.
Ja, stimmt.
Es gibt glaube auch noch so ein kleines Clash dort. Aber
wann ist denn der ESC?
Hey, ich glaube, irgendwann jetzt dann. ich habe mal gemeint, am 17. Mai, aber das ist jetzt natürlich so halbes. Nein, es ist nicht 10. bis 17. Mai. Also, das ist ja wirklich jetzt. Also das ist ja ab diesem Wochenende.
Ah, da geht eine Woche?
Ja, ich glaube schon, die ganz Geschmäuse. Aber ich glaube, so die Hauptdings ist dann noch wahrscheinlich am... Ich nehme mal am Samstagabend muss das sein dort.
Ja,
das wäre der 17.
Also, Eigentlich ist es ja noch verreckt, oder? Wenn so wie der Shaqiri momentan in Basel auftritt, müsste er eigentlich für die Schweizer gerade noch mehr STT teilnehmen.
Und dem, was macht er? Den Ball jonglieren, oder was?
Vielleicht geht es ja auch. Er singt halt noch etwas dazu und jongliert oder so.
Aber es wäre gar nicht mal so ein dummer Move, wenn du wie so eine Darbietung hättest, jetzt eben irgendwie. Keine Ahnung, irgendeine Sängerin. Ich glaube, wir haben jetzt eine Sängerin im Rennen, oder? Wir sehen, wir sind mega beides grosse Fans. Ich glaube, die heisst so irgendetwas. Okay. Wenn einfach der Sharon Shaqiri kommt einfach auf die Bühne, also sie singt ihren Song, alles gut und recht, dann kommt er einfach auf die Bühne und tut dann nebendran so als anstelle von so Tänzer oder so, so fährt er einfach jonglieren.
Ja, und
es wäre sehr gut.
Ja, und einfach, um noch ein bisschen Fame beisteuern. So, dass vielleicht ein paar andere Länder dann extra Punkte geben, weil sie auch den Shaqiri cool finden.
Ja, ich. Also, das wär doch geil.
Ja.
Also, du wirst jetzt auch beim, wenn Spanien mit dem Yamal antritt, wirst du da am Jonglieren werden, wirst du doch auch für ein Jahr anrufen.
Mhm.
Also, du natürlich, als grosser ISTN. Ja,
klar. Ich finde das so lustig, weil noch nie irgendwie eine Verbindung mit dem Anlass gehabt und jetzt ist es irgendwie voll das Thema. Ja, du, stellen die Freude daran haben, die sich schon länger mit dem beschäftigt. Wir konzentrieren uns zum guten Glück auf den Fußball. Wobei, ich weiß nicht, ob du noch Texas zum FC Basel, aber ich glaube, wir müssen noch für mich persönlich auf ein schwierigeres Thema zu sprechen. Der FC Thun hat definitiv den Aufstieg und die Rückkehr in die Super League geschafft.
Yes!
Ich war am Freitag in der Stockhorn Arena, am letzten Freitag. Der FC Aarau hat dort 1-2 verloren. Ja, und dann stehst du auf dem Feld und siehst, wie die anderen den langersehnten Aufstieg, Wiederaufstieg nach 5 Jahren, können feiern. Und ja, das ist natürlich, hast du schon auch gemerkt, bei den Aarauern schon bitter gewesen, weil wir gewusst haben, vor ein paar Wochen noch selber auf dem Platz 1. Ja. Aber sie haben es verdient, muss man ganz klar sagen. Also, ich glaube, über das ganze Jahr oder über die ganze Saison verteilt dann doch einfach irgendwie ein Stück weit reifer gewesen. Mara Lucinelli hat dort schon auch einen okayen Job gemacht, hat einen taktischen Weg gefunden, um können mit einer gewissen Konstanz durch die Saison durchzugehen. Und ja, wo man dann sieht, die Interviews mit dem Andreas Gerber. Das ist natürlich schon eine grosse Figur, oder? Oder generell halt einfach die Konstellation. Gerber als Presi und Lucinelli als Trainer. Die zwei, die schon damals die ganz glorreichen Zeiten vom FC Thun miterleben haben können oder mitgeprägt haben. Die zwei haben sie jetzt quasi wieder geschaukelt und den FC Thun wieder hochgeführt. Das ist ja irgendwie schon auch noch ein schönes Bild, das da gezeichnet worden ist.
Also ich finde es ein super Bild. Tut mir leid natürlich, dass ich mich da wieder ein bisschen schadenfreudig geäussert habe. Ich habe natürlich Mitleid und mit allen Aarau-Fans, vor allem wahrscheinlich gibt es nochmal ein bisschen...
Ah, die hätte ich eh auf dem Kicker, kannst auch
heiten. Wahrscheinlich gibt es ja nochmal eine bittere Niederlage in der Barrage, aber vielleicht auch nicht, vielleicht schaffen sie ja auch mal die Barrage. Ich mag es am FC Thun mega gönnen. Ist ein... Ja, also eben, ich glaube, mit diesen Konstellationen noch extrem sympathisch und für mich auch ein Club, der Super League gehört. Könnte man vielleicht über den FC Aarau auch sagen. Wobei, es gibt so, wahrscheinlich gibt es, wenn man das so, wenn man den Begriff bringt, wo in die Super League gehört, wahrscheinlich kommt man da auf 13 Vereine. Ich würde abziehen und Thun und Aarau dazu. Wobei Xamax in seinen besten Tagen ist natürlich auch Super League und so weiter und so fort. Aber nein, ich finde es sehr cool, sind die wieder zurück. Ich finde es auch immer sympathisch dort im Stadion. Und es ist ein schönes Stadion, finde ich. Und ich finde es irgendwie dort, ja, es ist noch herzig. Es passt irgendwie so zu dem Verein, wo man irgendwie so ein bisschen als sehr sympathisch wahrnimmt. Ich glaube, also gegen Thun kannst du ja nichts haben.
Nein, das finde ich so spannend. Ich glaube, gegen Thun hat man wirklich grundsätzlich nichts. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe nach dem Schlusspfiff ist so, also weißt du, die Stimmung ist schon mega hitzig und auch euphorisch laut gsi in dieser Stockhorn Arena. Es war auch ausverkauft. Es sind auch etwa, ich sage jetzt mal, ungefähr 1400 Aarauer in diesem Stadion zusätzlich noch gewesen, was sicher auch noch dazu beigetragen hat, dass es einfach nochmal emotionaler geworden ist. Und wo dann der Schlusspfiff, Oder es fällt eigentlich schon kurz vor dem Schlusspfiff an, wo dann der Speaker irgendwie noch sagt, ja, kommen Thuner, schwenken jetzt eure Fähnchen und so. Weißt du, sind so Fähnchen auf dem
Dings gehabt? Ich habe im Fernsehen geschaut, dann hat man es gesehen, dass sie so Fähnchen haben.
Und ich habe dann auch schon gedacht, hey, wieso muss jetzt der Stadion-Speaker das Publikum animieren? Und auch nach dem Schlusspfiff sind dann also sind solche Kitzen aufs Feld gerannt und so die... Aber die meisten Leute im Stadion sind einfach hocken geblieben und haben applaudiert. Und sogar die Fanszene, ich glaube, sie sind dann schon noch über die Absperrung, aber sind dann wirklich so am Rand geblieben und easy. Also, aber so der grosse Platzsturm, epische Gefühlsausbruch, den hat es jetzt nicht gegeben. Und das habe ich schon eine spannende Erkenntnis gefunden. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht zu gross werten, aber ich weiss einfach, im Brückenfeld wäre es eine Sekunde gedauert und der ganze Platz wäre voll mit Leuten gewesen. Also das ist... ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass einfach Thun eine andere Geschichte hat oder, als Verein. So ist ja wirklich auch ursprünglich mal ein eher kleiner Verein gewesen, der dann einfach anfangs Nullerjahre eine sehr erfolgreiche Etappe hatte und durch das dann, sage jetzt mal, auch in eine neue Sphäre nie geraten ist. So. Aber ja, ich glaube, Thuner hat dann schon ordentlich gefeiert in der Stadt und so, hat dann auch gesehen, ist dann mehr auch noch mit den Fanszene gewesen, mit Feuerwerk und Pyros und weiss nicht was. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt ein bisschen euphorischer erwartet. Das kann ich aber so schon sagen.
Ja, also es ist doch schon, der FC Thun war schon immer ein grosser Verein, ist in der Saison 54-55 in der Nationalliga an 13. geworden. Was ist das für was haben wir nicht für eine Liga gehabt? Aber ja, jetzt sind sie offenbar als 13. wieder abgestiegen. Ja, nein, du hast natürlich schon recht. Also ich meine, sie sind erst in den Nullerjahren sind sie dann überhaupt abgesehen von dieser einen Saison, die sie offenbar in den 50er Jahren schon mal da waren, ganz kurz, sind sie eigentlich noch erst dann in die Super League aufgestiegen und haben natürlich dort sicher eine andere Geschichte. Weisst du übrigens gerade, natürlich weisst du es, welcher Trainer das damals war, der sie die Nationalliga damals noch geführt hat? Also nicht in den 50er Jahren, sondern in der Saison 01-02.
Also der einzige Trainer, der einzige Thun-Trainer, den ich aus dieser Zeit noch im Kopf habe, ist der Hans-Peter Latour.
Natürlich der Hans-Peter Latour.
Was für eine Legende.
Absolute
Legende. Der hat schon etwas Unglaubliches damals geschafft. Ganz eine interessante Persönlichkeit auf jeden Fall.
Ja, also ich mag es zum FC Thun gönnen.
Und ich glaube für Aarau... Ich irgendwie auch. Also ja. Es ist jetzt auch nicht... Ich wollte wirklich gar nicht haten gegen sie. Es ist wirklich verdient. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, auch die haben wirtschaftlich brutal zu beissen gehabt. Also vor einem Jahr sind sie mal haarscharf am Konkurs gewesen und haben ja dann nachher von dem Herr Farni, dem Investor, der eingestiegen ist, wirklich Millionen bekommen, also wo Sofortrettung haben können einleiten. Und jetzt sind ja nochmal neue Investoren dazugekommen, wo man nicht genau weiss, wer die sind. Was ich übrigens sehr komisch finde, aber das ist ein anderes Thema. Aber die haben dann auch nochmal Geld eingeschossen. Und ja, jetzt geht es ihnen wirtschaftlich einigermaßen gut. Ja, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich glaube, so vom Zuschauerpotenzial her sind sie auch noch nicht so ganz an dem Punkt, wo sie sein wollen. Eben jetzt war die Stockholm Arena ausverkauft gewesen, aber ich habe die vorher ehrlich gesagt nie ausverkauft erlebt in der Challenge League oder auch gehört, dass sie ausverkauft ist. Sie sind auch zuschauerschnittmäßig deutlich hinter dem FC Aarau in der Challenge League. Das muss natürlich schon auch etwas heissen. Ich glaube, sorry, also wenn du so einen modernen Stadionkomplex hast, zudem noch eines der schönstgelegenigsten Stadien überhaupt in der Schweiz, also dass dann irgendwie ja, nicht mehr als 5'000 Leute in die Stadion einbringst, auch wenn du nur in der zweithöchsten Liga spielst, das spricht halt schon auch nicht für dich, oder? Ist kein gutes Bild.
Ja, also am schönsten gelegen natürlich, weil es gerade an der Autobahn liegt, neben dem Einkaufszentrum, oder? Nein, also ich... Ui, was ist jetzt passiert? Es hat irgendetwas getönt. Also ich bin natürlich völlig bei dir, also das... Mit den Zuschauern aufkommen und so ist sicher so. Aber ich glaube, die macht halt schon einen Aufstieg mega viel aus.
Ja,
ich glaube, dort kommen extrem viel mehr Zuschauer. Ich glaube, das kannst du fast verdoppeln oder so, je nachdem.
Ja, allein schon die Spiele gegen IB werden ausverkauft sein.
100%.
Die Spiele gegen Basel werden ausverkauft sein. Also, Ja, das ist
FCZ füllt das ganze Stadion alleine mit diesen Fans. Also du hast schon, also ich glaube, dort wird sich natürlich mega etwas tun. Ich glaube, natürlich Aarau vom Interesse, das es generiert und so, in der Region könnte sicher auch den Aufstieg schaffen. Mal schauen, wer es sind. Also vielleicht kann man da wirklich aus neutraler Sicht sagen, zuschauermässig wäre es nicht unbedingt schlecht, wenn es raufkommt, wenn es gegen Iver da haben oder so, in der Barrage. Aber ich glaube, da kann man gespannt sein. Ich glaube, für dich selber ist es ja auch noch speziell. Du bist jetzt, glaube ich, also hast du gesagt, in den letzten 4 Jahren dreimal dabei gewesen, wenn jemand anders aufgestiegen ist und du bist immer auf dem Platz gestanden. No.
Ja, also ich glaube vor 2 Jahren noch nicht, dort habe ich es mehr nebendran erlebt. Natürlich auch immer das Umfeld vom Club wahrgenommen, aber ja, also natürlich, das ist schon bitter. Das hat der Spieler angemerkt jetzt auf dem Platz. Eben vor 2 Jahren ist es schon mal gegen ihn, Iver, da. Hast du können zuschauen, wie die anderen den Titel... Oder, den Titel haben sie noch nicht safe gehabt, aber den Aufstieg haben sie jetzt schon safe gehabt. Und nachher, ein paar Tage später, ist dann Lausanne-Sport noch im Brückli-Feld aufgestiegen.
In welchem Modus haben sie denn den... ist das der, was 2 Aufstiege gegeben hat? Ah, voilà. Ja. Stimmt, macht Sinn. Ich habe gesagt, das geht gar nicht.
Das war im Sommer 2023. Und das sicher für ein paar... Also, man muss ehrlich sagen... Die, aus dieser Zeit sind noch 2 Spieler momentan im Kader. Das ist der Oliver Jäckle und der Marco Thaler. Also, ja. Und spielen tut jetzt eigentlich meistens nur noch der Jäckle. Thaler hat eher eine Ersatzrolle die Saison gehabt. Aber ja, also hast du mit dem Jäckle darüber geschwätzt gehabt. Natürlich merkst du in diesen Momenten, das tut schon weh als Spieler, oder? Mhm. Aber ja, ich glaube, sie wissen auch, woher dass sie kommen. Sie haben ein neues Projekt gestartet jetzt mit dem Trainer, mit dem Brunello Jacopetto in dieser Saison. Am Anfang haben sie sehr lange gebraucht, sind zeitweise noch Letzte gewesen, nach irgendwie gefühlt 8 Runden oder so. Und eigentlich erst seit sie Luzern aus dem Cup rausgerührt haben, eigentlich erst seitdem hat es Klick gemacht. Und ja, dass dir diese Punkte halt aus dieser Startphase fehlen, das ist auch ein Stück weit klar, oder? Kann nicht alles von Anfang an gerade mega reibungslos funktionieren. Und eigentlich, ja, seither geht eigentlich alles vorwärts. Klar, zuletzt ein paar Mal unentschieden gespielt, ein bisschen Momentum verloren.
Ein paar Mal unentschieden, 7 Mal unentschieden und jetzt einer ist verloren, oder? Ja. Also ich sage ja nach dem 9 Mal nacheinander, ich glaube 9 Mal Sieg, dann 7 Niederlagen. Und es gibt jetzt, also nach dieser Logik müssen es jetzt einfach 5 Niederlagen sein.
Ja, aber weißt du, 7 unentschieden und 5 Niederlagen. Die Frage ist auch, wie die Matches sind. Und Match, ich habe das Spiel immer live gesehen und ich habe wirklich sagen, es hat während der Siegerserie schon schlechte Auftritte gegeben, die dann einfach 3 Punkte gegeben haben. Und bei der Unentschieden-Serie haben sie gute Matches gehabt, zum Teil bessere wie während der Siegerserie, aber dann auch gleich nur unentschieden gespielt, weil sie in den letzten Minuten wieder den Ausgleich bekommen. Und das zeigt halt einfach, wie krass Fußball eben auch vom mentalen Faktor abhängig ist. Und eben nicht nur vom taktischen und spielerischen Faktor. Momentum ist so ein riesiges Thema. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute auch immer. Und ich sage immer, um ein Momentum lang zu behalten oder es im richtigen Moment zu erzwingen, brauchst du eine gewisse Reife in einer Mannschaft. Und die Reife haben es halt einfach noch nie so, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
Mhm. Ja, ich glaube, also das ist sicher ein Thema, wo man... dann noch richtig Barrage wahrscheinlich noch ein bisschen diskutieren, weil von dem kann man glaube ich schon ausgehen, dass Aarau dort hinkommt.
Ich sage, Barrage ist sicher dann auch nochmal wirklich eine komplett neue Situation, weil ich sage, eben K.O.-Spiele sind immer speziell. Ich habe jetzt mit mega vielen auch schon ein bisschen über das Szenario dann geschwätzt gehabt, aber K.O.-Spiel ist wirklich, das sind 2 Matches und ich glaube, es spielt zum Teil nicht einmal so eine Rolle, mit was für einem Gefühl oder mit was für einer Form du dort gehst. In diesen 2 Matches zählt eigentlich nur, funktionierst du als Team, bringst im richtigen Moment eben die Mentalität dann auf den Platz und dann ist sicher auch noch ein bisschen Glück, oder? Also, weil, ja, wenn das Hinspiel irgendwie gönnst mit einem Goal in der letzten Minute, dann gehst du mit einem riesen Rückenwind ins Rückspiel und ja.
Und das kann nicht mehr passieren, weil Aarau kann in der Barrage natürlich keinen Vorsprung verspielen. Das wissen wir alle.
Gut. Ich sage, manchmal gibt es auch Ereignisse im Fußball, die aus journalistischer Sicht sehr schwierig sind zu erklären. was 2019 zwischen Dara und Xamax passiert ist, das ist definitiv so ein Ereignis, wo...
Gut, ich finde das gar nicht so schwierig zu erklären. Dara haben sich einfach sicher gefühlt. Punkt. Sie haben 4-0 gewonnen, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. 2-0 gewonnen, hat das wahrscheinlich durchgezogen. Aber sie haben wie...
Gell, aber man hat das mit den Spielern auch im Nachhinein lang und breit aufgearbeitet. Und ich finde es schon noch spannend, was dann gesagt wird. Weißt du, so Sachen wie, ja, wir haben nach dem 1 oder dem 2-0 und so, haben wir uns verunsichert fühlen auf dem Platz und so. Was wäre, wenn und so. Und da sind wir wieder bei Reife und Mentalität. Und sie haben dort schon einen mega krassen Saisonverlauf gehabt, weil sie sind dort auch mal zeitweise in der Letzten gewesen und haben sich
dann eine Unfalljagd gemacht.
Alle Unfalljagd haben sich dort auf den Barrasplatz irgendwie gekieft.
Ich mag mich übrigens erinnern, die Aargauer Zeitung, ich weiß leider nicht, welcher Journalist, aber der hat eine Rechnung aufgestellt. Also gut, man kann es wahrscheinlich schätzen, wer dort für den FC Aarau zuständig ist. Ich mag mich einfach noch erinnern, dass wir uns auf der Luzerner Redaktion darüber lustig gemacht haben, dass die Aargauer tatsächlich, wo sie letzte oder zweitletzte sind, eine Geschichte gemacht haben, so steigt der FC Aarau noch auf. Und es war absurd von der Tabellenlage, aber offenbar hat man das irgendwie im Umfeld gleich das Gefühl gehabt, hey, das Team könnte immer noch aufsteigen. Und dann haben sie dann, ja, die Aufwahl ja tatsächlich gestartet. Wir haben das gelesen und dachte, sorry, also so verblendet kann man ja gar nicht sein. Ja. Darum ist mir im Fall die Aufwahljagd überhaupt, darum weiss ich das überhaupt.
Ja, das ist crazy.
Weil ich das zu absurd gefunden.
Ja, irgendetwas müssen wir schreiben, was spannend ist.
Ja, aber ja, und ich dachte, das ist ja völlig verblendet. So, ah ja, nein, okay. Hat vielleicht gestimmt.
Auf jeden Fall eben hat man dann auch gemeint gehabt, ja, die Mannschaft ist jetzt ready und ist parat und dann könntest du das Hinspiel noch und dann müsstest du ja, also natürlich vor Selbstvertrauen strotzen und gell, dann hast du noch eine Mannschaft gehabt. Also die Mannschaft ist nicht unerfahren oder jung gewesen.
Da nein, das sind so Neumeier, Schneul und so.
Ja, getroffen, oder? Meierhofer vorne, irgendwie fast 40 oder so, riesen Mentalitätsmonster, Zverotic. Also ja, da hast du schon ziemlich viel Erfahrung drin gehabt. Und darum ist es für mich schwierig zu erklären, wieso. Ja, also klar, ein bisschen die Gegner vielleicht ein unterschätzt im Rückspiel, logisch. Aber dass man es dort dann nicht angebracht hat, um irgendwie im Rückspiel den Neuenburger den Segel aus den Wind zu nehmen, das ist. Da gebe ich irgendwie höheren Mächten die Schuld.
Ja, aber jetzt wäre es ja. Das Jahr wäre es 10 Jahre, oder? Challenge League Zugehörigkeit. Oder jetzt sind es 10 Jahre.
Gut, ich sage dir ehrlich, 10 Jahre lange.
Okay. Aber darum wäre es ja vielleicht ein guter Moment, vielleicht schaffen sie es ja. Wir können es ja noch diskutieren. Ich bleibe da natürlich schadenfreudig, bis in den FC Aarau zurück
schon,
ist.
Ich werde schon von allen Seiten momentan gefragt, wer ich will als Barrage-Gegner.
Mhm.
Also klar, einerseits muss man jetzt noch Barrage klar machen, das ist auch noch so. Sind ja dann,
Barrage wird Garus gegen Iver da.
Ja, ich sage einfach, Garus hat 6 Punkte Rückstand. Es gibt noch ein Direktduell gegen Aarau. Wobei, man muss sagen, bei Garus scheint ein in die Luft aus. Die haben jetzt irgendwie 3 Niederlagen in Serie kassiert.
Also, hat Aarau auch ein bisschen Glück, muss man sagen.
Ja.
Also weißt du, dass es jetzt bei Garus,
ja, also, gerade jetzt in diesen Matchen nicht mehr Glück hat? Sie haben insofern Glück, dass vielleicht Garus der Konkurrent um den Platz ist. Ein überraschender Konkurrent, der wahrscheinlich auch dort steht, wo er steht, weil er jetzt noch die Aufstiegs-Euphorie von der Promotion League mitgenommen. Weil eigentlich, muss man ganz klar sagen, also Vaduz, Xamax, Stade Lausanne-Uschi, das sind alles Teams, die tendenziell mehr Geld in die erste Mannschaft investieren als der FC Aarau. Und die haben in dieser Saison... Also gut, Stade Lausanne-Uschi hat jetzt am Schluss schon gezeigt, dass mit denen wieder künftig zu rechnen ist. Aber die sind ja am Anfang einfach nach dem Superliga-Abstieg schwach gewesen. Aber also Vaduz...
Bei denen ist aber auch fast alles auseinandergefallen, oder nach dem Abstieg.
Nicht? Ja, die haben glaube ich, den Trainer noch... Dann entlohnt und sie sich einfach neu müssen finden. Aber du, wer begreift schon genau, was der Herr Sir Marcus mit seinem Verein dort genau anpeilt? Das weiß ja niemand so recht. Aber sie haben eine geile Mannschaft und wirklich gute Kickers. Der Warren Caddy ist übrigens der beste Goalschütz von der Challenge League. Bin hure gespannt, wo der hergeht. Riesenkicker, Mittelstürmer von Sadas Nushi. Aber ich kann eigentlich auf Thun auf Vaduz und Gesamtwelt sprechen kommen, weil ich glaube, deren ihre Ansprüche mit ihren Budgets, ja, dass die jetzt da in der Bedeutungslosigkeit ihre Saison beenden, das kann bei beiden, das schlägt denen ziemlich sauer auf den Magen. Und ist vielleicht tatsächlich auch jetzt ein bisschen Aarauer Glück, dass die nicht der direkte Konkurrent um den Barrage-Platz sind.
Mhm, ja klar, das macht Sinn. Ja,
eben Barrage-Gegner, ich werde gefragt von allen Seiten, du, eigentlich ist es wurscht. Viele Aarauer sagen hauptsächlich nicht Iverdon, weil einfach, wer will schon in Iverdon, der freiwillig gut shooten. Aber
ja, also
kennen wir. Keine gute
Erinnerung. Kannst du immer in Super League shooten, aber ja.
Ja, aber wirklich ja, Euphorie hast du gleich ja, nicht.
Nein, oder? Ich glaube. Ja, nein. Also vor allem, also Euphorie hast du gar nicht, wenn du einen Barrage bestreitest, aber Euphorie hast du gegen keinen Gegner. Also aus Aarauer Sicht natürlich vielleicht schon, aber für die ist alles ja. Ziel, dass sie nicht in die Barrage kommen. Logisch ist auch noch das Ziel, dass sie nicht absteigen. Ich sage, gegen Winterthur hast du am ehesten vielleicht Euphorie. Weil für die ist ja auch die Superliga eine Aufholjagd gewesen und dann ist vielleicht auch das Momentum so ein bisschen. Aber das sieht jetzt momentan fast noch aus, dass vielleicht die vielleicht direkt könnten retten. Oder eben sicher in die Barrage reinkommen. Ich habe das Gefühl, also mein Gefühl ist irgendwie dort, dass so ein bisschen die Chancen von Aarau wären am höchsten, wenn sie gegen Winterthur haben. Weil ich einfach das Gefühl habe, Winterthur hat von diesen drei am wenigsten Qualität im Kader, wo viel über die Mentalität macht. Und wenn dann mit Euphorie gegen antrittst, mit vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weniger Qualität, Aarau hat sicher noch mal ein bisschen, also, aber Aarau ist qualitativ unter all diesen drei anzusiedeln wahrscheinlich, wenn du einfach die Spieler anschaust. Aber ich habe das Gefühl, weil Vinti jetzt mega viel mit dieser Motivation und dem all dem machst, ich habe das Gefühl, bei GC hast du dann irgendwann dann doch noch gut, vielleicht auch noch ein Thema, das wir dann irgendwann noch aufgreifen können, was jetzt bei GC genau los ist. Aber du hast auch gleich eigentlich Spieler drin, die sich sollten können. Und Iverdon sowieso. Also Iverdon hat für mich extrem viel Qualität. Und ich weiss auch nicht, wieso also die so im Zeug drin sind gerade im Moment.
Ja, absolut.
Und ich glaube, für die ist dann wie, also wenn du wirklich einfach Qualität kannst ausspielen, also Marquesano einen Griff bekommen für den FC Aarau, wird schwierig.
Ja, da hast recht. Also eben darum glaube ich da, ich würde da eigentlich auf gar keinen Fall würde ich so weit gehen, weil ich einfach eben, da weisst du, da ist einfach eine gewisse Qualität rum. Und ja, natürlich, irgendwo durch denke ich schon auch, am liebsten geht sie, aber die wirken momentan einfach wirklich, ja, die sind am Boden. Also der Auftritt jetzt das Letzte, was sie auf der Schweiz hatten. Also, da kann der Abrashi nach jedem Interview sagen, es herrscht an Armstufe rot. Aber ich habe keine funktionierende Mannschaft gesehen. Also,
voll, ja.
Und dort scheint es ja wirklich einfach, lustigerweise, am Anfang hat der Trainer, der Oral, ja geschafft, sie recht zu stabilisieren. Und jetzt inzwischen haben sie da brutal den Tritt verloren. Und so wie es jetzt, sich jetzt einfach entwickelt, muss ich sagen, ja, aber geht es direkt ab. Ja, also das ist die ganz klare Tendenz, oder? Also darum.
Also Tendenz ist klar, ja, logisch. Also wenn du jetzt nur auf Tendenz gehst, ist entweder Vinti oder Iverdon, wo ein Barrage geht und geht sie gerade ab.
Ja.
Aber.
Ja, und das ist so. Vinti kommt definitiv mit der Euphorie. Ist jetzt einfach so, eben meinem. So, sag jetzt mal rein vom Budget-Vergleich her, die Mannschaft, die tatsächlich am FC Aarau am nächsten ist, das ist sicherlich so. Aber ja,
wahrscheinlich auch die geilste Stimmung im Stadion.
Ja,
absolut. Also ziemlich sicher, weil das ist das Spiel, werden wahrscheinlich in Zivertag passieren, selbst GC.
Das wird zweimal emotional werden auf der Schütze, ja. Was heißt zweimal auf der Schütze? Einmal im Brückfeld und einmal auf der Schütze. Ja.
Ich habe die Saison ja Winterthur schon mehrmals erlebt und irgendwie war es immer emotional gewesen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch so ein emotionaler Verein und darum.
Es ist ja sehr ähnlich wie Zara, das ist das Wahnsinnige. Also, einfach ja, das Stadion ist ein bisschen zusammengebastelt und wenn.
Wind ist noch ein bisschen grösser, irgendwie alles. Es wirkt alles ein bisschen grösser. Wobei ist glaub, die Kapazität nicht mal so krass grösser. Nein, es wirkt einfach grösser, weil es wie zwei grosse Tribünen hat im Stadion.
Ja, und sie haben auch die Gegentribüne, ist ja alles relativ neu. Darum wirkt es schon ein bisschen moderner wie das Brückli-Feld. Aber,
ja, aber die Haupttribüne wirkt nicht modern im Fall. Also wirklich nicht.
Nein, eben genau. Wenn nur die Haupttribüne vergleichst, wirkt es eigentlich sehr ähnlich ja, wie voll. Auch mit dieser Stadionbeiz und so. Haben die also so ein urchiges Stadionbeiz dort auf der Seite?
Ja, oder wenn du die WC anschaust auf der Haupttribüne. Ja. Meine Güte, du. So eine Pisserinnen am Boden ja, unten und so. Nein, ganz schlimm. Aber
da haben sie auch noch Pisserinnen. Das ist ja wirklich...
Oh,
Schaden, die noch Pisserinnen haben. Ey. Legendär. Oh. Legendär. Nein, von dem her gesehen, sicher.
Also die alte Almende hat auch ein legendäres WC gehabt, Sechster.
Auch Pisserinnen.
Ja, ja, ist also auf dem Niveau gesehen. Ganz schlimm.
Gottlos.
Gottlos, ja.
Ja, nein, wahrscheinlich, also Tendenz sagt Vinti, natürlich wünscht er neuem durch eher GC, aber gell, wenn du jetzt da hast, sagst du, ich will GC unbedingt, nachher ist der wirklich GC und kommst zweimal raus aufs Dach über. So, ah fuck, okay.
Wir reden doch noch den Barrage, also ja, wenn der Barrage fix ist, können wir nochmal darüber
ich
reden.
Ich konnte nichts jinxen, sagen wir so. Mhm. Ich konnte nichts jinxen. Nein, aber es ist natürlich auch rein journalistisch gesehen für uns super, weil es geht noch um etwas, wird bis zum Schluss heiss. Wir dürfen wieder ein anderes Barrage-Spiel anschaffen. Also, ja. Könnte auch langweiliger sein als Fußballjourney im Mai. Haben wir zum Beispiel vor einem Jahr so erlebt.
Mhm. Ja, also, ich glaube, uns wäre nicht langweilig in diesem Mai, oder? Mhm.
Auch aus Luzerner Sicht nicht. Geht es ja noch ein bisschen um etwas.
Ja, ja, ja. Also, es wäre schon noch gut, wenn es ein bisschen europäisch etwas würde drin liegen, aber ja, es war jetzt irgendwie ein bisschen enttäuschend gewesen gegen Lugano. Nicht einmal unbedingt, also irgendwie, wie sie gespielt haben, ja, so halb okay, aber es ist einfach irgendwie, also irgendwie, Lugano war einfach viel abzockter gewesen. Darum bin ich jetzt mega gespannt, wie es jetzt weitergeht. Aber ich meine, Championship Group ist sicher cool, aber ich sage jetzt, das sind die zwei einfachsten Gegner, Lugano und Lausanne daheim, also Lugano in dieser Verfassung, wie sie jetzt im Frühling sind. Und ja, ich glaube, Luzern muss jetzt eher schauen, dass sie nicht. Also vielleicht bin ich jetzt der Pessimist, aber sie müssen eher schauen, dass sie nicht letzt werden in dieser Championship Group. Weil dann ist es wirklich einfach nur so eine Auspartie. Sondern das Ziel muss eigentlich immer noch sein, Dritten oder so zu werden. Und das wäre ja, das wäre super.
Ja, sie und Lausanne müssen doch eigentlich am befreitesten können jetzt aufspielen. Weil für beide ist es eigentlich geil, dass sie überhaupt in dieser Championship Round gelandet sind.
Ja, aber ich glaube, Luzern war so lange aber dabei gewesen, dass sie halt intern inzwischen schon auch recht Ansprüche haben, glaube ich. Also nach außen sagen sie immer, ja, ja, wir sind zufrieden mit dem und so. Aber sie sind so lange aber dabei gewesen. Ich glaube, es ist noch eine andere Situation als bei Lausanne, wo im letzten Spieltag dann reingerutscht ist. Ich glaube, ganz zum Schluss noch der FCZ überholt. Oder? Von dort her ist es wie wahrscheinlich für Lausanne noch ein bisschen mehr Bonus. Und für Luzern ist es schon ein bisschen so, hey, jetzt kannst du etwas Grosses schaffen. Und Luzern, also das, was Aarau ein bisschen anlastet, ist ja, dass man nicht schafft, aufzusteigen. Das, was Luzern ein bisschen anlastet in den letzten Jahren, ist, dass man es nicht schafft, in eine Gruppenphase zu kommen von einem europäischen Wettbewerb. Man ist schon mehrmals dritt geworden und immer dann ist der Dritte genau nicht in die Gruppenphase gekommen. Und dann ist man Quali und dann ist man dort wieder sagen, klanglos gegen irgendwelche Schotten oder alles Mögliche, wo man schon rausgefallen ist. Zum Teil waren es auch Spanier oder so, wo man können sagen okay, oder Italiener. Aber es ist schon auch oft sind es Gegner gewesen, wo man gesagt hat, ja, eigentlich hätte man noch ein bisschen weiter kommen. Und darum, glaube ich, wäre das halt schon ein bisschen das Ziel der Mannschaft. Da habe ich das Gefühl, jetzt europäisch wirklich sich einen guten Platz erobern. Und ich glaube, wenn Basel das Cup-Finale gewinnt, dann hat der dritte Platz, ich glaube, länger für die Playoff zu der Europa League, wenn ich richtig informiert bin. Und dann wären wir direkt in der Conference League Gruppenphase. Und das wäre für die FCL genau das, was vielleicht einmal dahin setzt, mal in so eine Gruppenphase reinkommen. Und sicher das Ziel ist vom Verein und sicher auch von der Mannschaft selber, wenn sie das nicht so nach Hause transportieren und so. Und ja, vielleicht macht das gleich ein bisschen Druck. Ja, und irgendwie mit diesem Fall hat man einfach irgendwie das ein bisschen gesehen, dass man gerade in den entscheidenden Momenten gegen den Ball hat man dann schon nicht nur gut ausgesehen. Also beim 1-0 ist der Mattia Botani völlig alleine. Und also ich habe gesagt, der ist ja ganz allein, Goal. Das war wirklich so, ja, also Mattia Botani, also der kann schiessen, weisst du irgendwie. Also wenn man ein paar Jahre schon Super League schaut, hat man das irgendwie auf dem Schirm. Darum habe ich dort ein bisschen gestaunt und nachher am Schluss haben sie sich dann, ja, auch, ja, ist auch sicher auch ein bisschen blöd gelaufen alles. Also, man hat natürlich Chancen gehabt, aber so die ganz zwingende Chancen hat man halt eben doch nicht. Und Lugano natürlich auch völlig einen Anti-Fußball gespielt, das ist auch klar, aber ja, darum bin ich gespannt, was jetzt noch alles rausläuft beim FCL. Es kann so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Aber es ist sicher ein bisschen weniger spannend als Aarau. Weil der Meistertitel, der ist jetzt, glaube ich, zu 10 vom Tisch.
Ja, wahrscheinlich wird es eng. zu welchem Bundesliga ist Gott, Mario Frickheim im Sommer?
Ja, ich glaube, es.
Oder ist zweite Bundesliga?
Also, Gerüchte betreffen zweite Bundesliga, aber es ist eben lustig, wie es nie ein Club genannt wurde. Also, mal es ist Kaiserslautern genannt worden, aber dort ist jetzt eine andere Lösung, dort, das wird nicht passieren. Ich habe keine Ahnung, wo da hingeht. Aber er hat.
Wer hat Kaiserslautern übernommen? Der Lieberknecht.
Genau, der Lieberknecht. Und aus diesem Grund wird jetzt der dort sicher nicht mehr gehandelt. Also,
Quellenpflicht künftig? Der Funkel macht doch dort jetzt einfach wieder Interim.
Ja, oder? Ja, natürlich. Aber Köln glaube ich nicht, dass sie es würden machen, wenn sie aufsteigen. Kann ja noch passieren. Sie können es auch noch verspielen. Aber wenn sie, wenn Köln aufsteigt, glaube ich nicht, dass, dass sie den gerade Frick holen. Als, no, ja, also ich glaube, Köln ist ein Job. Aber der Frick hat, hat ja mal gesagt, dass sein grosser Traum die Bundesliga ist. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass er dann auch ein 2-Bundesliga-Angebot von einem grossen Club annehmen würde.
Ja, der hat ja das Zeug dazu. Ich glaube, der Frick macht noch eine grosse Trainerkarriere.
Hey, ich bin gespannt, ob das wirklich so ist oder nicht. Vielleicht bin ich da zu kritisch, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe irgendwie ich kenne jetzt nur so von denen, die dann nachher wie eine grosse Karriere gemacht haben. Gut, wie gross weiß ich nicht, aber zumindest in der Bundesliga so halb erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wie man das so nennen kann. Aber Jerry Siwani hat ja relativ neu zu Luzern erlebt. Und dort habe ich das Gefühl auch gehabt. Ich dachte, ja, der macht eine grosse Trainerkarriere. Und jetzt beim Mario Frick bin ich immer so ein bisschen, zwischendrin. Aber was er extrem krass gut macht, ist, also meine, die Saison, die er coacht, kann schon wirklich gar nicht kritisieren. Und was er wirklich gut macht, ist die Spieler besser machen. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was wahrscheinlich auch das ist, was viele suchen. Oder? Also ich meine, ich habe das Gefühl, unter ihm spielen die Spieler besser, als sie es eigentlich könnten.
Ja, vor allem die Jungen.
Genau, vor allem die. Also ich habe jetzt wirklich auch explizit an die gedacht, wo du wirklich das Gefühl hast, so, hey, die, also eben, ich meine, die besten Jungen sind weg und sie funktionieren immer noch mit irgendwie 6 eigenen Startelf und die funktionieren einfach. Also, und sind jetzt auch nicht alle der Jamal, also auf dem Niveau sind sie nicht, aber und du siehst ja, dass sie nicht das Talent haben, so, aber du siehst, dass die voll gehen und die sind voll motiviert. Und auch, hey, die Mannschaft war aggressiv von Luzern am Wochenende gegen Lugano. Also irgendwie das Gefühl, der ganze Staff und die ganze Mannschaft, und das kommt voll vom Trainer. Er ist ja extrem ehrgeizig und geladen immer. Und seine Mannschaft ist das auch. Also die Spieler, ich meine, irgendwie der Boomerang Freimann, der noch gelb-rot hält. Ich habe den noch nie so gesehen. Der war extrem geladen. Völlig. Und ich habe das Gefühl, das kommt mega vom Trainer. Und das ist zum Beispiel eine Qualität, die er bewusst reingebracht hat. Er wollte wirklich, dass das Team aggressiv ist gegen Lugano. Ja, also das kann er definitiv. Aber hey, keine Ahnung, was der für eine Karriere macht. Das sehen wir dann. Im Nachhinein können wir es dann beurteilen. Und weißt du, was können wir dann sagen? Alles hat von Duz angefangen.
Alles hat von Duz angefangen.
Stimmt lieber nicht ganz bei ihm, aber ist egal.
Ja, also...
Er war auch Duz Trainer.
Ja.
Aber er hat irgendwie bei Balzes oder so angefangen. Wieder Halbwissen. Aber ein anderer Liechtensteiner Club. Er ist ja übrigens als Spieler, glaube ich, nie für den FC Vaduz gespielt.
Ah, spannend. Spannend. Ja, da sieht man, du bist ein Kenner.
Vom liechtensteinischen Fußball.
ja, nein, aber ich glaube, Mario Frick und Bundesliga, oder vielleicht zweite Bundesliga und dann arbeiten. Schalke braucht doch auch mal noch etwas Neues.
Schalke wäre übrigens eine spannende Option, habe ich das Gefühl. Schalke hat die Situation, dass sie ja nicht so gute Spieler haben grundsätzlich. Und sie haben auch nicht so Cash, um irgendwie wirklich gute Spieler zu holen. Und sie müssen eigentlich auf die eigenen Jungen setzen. Und dann wäre der Frick tatsächlich eine gute Wahl, habe ich das Gefühl. Natürlich hat er jetzt ein bisschen den Stempel und auch sagt, hey, ich will nicht nur der sein, der mit Jungen kann. Aber dass er mit Jungen kann, das hat er gezeigt. Und darum
also
wäre das eine gute Wahl. Also Frick zu Schalke wäre auch blau-weiß. Aber also wir hoffen natürlich in der Innerschweiz nicht, dass er geht. Das ist klar. Das muss jetzt auch noch gesagt sein. Ich hoffe es natürlich nicht, aber...
Also, here we go. Mario Frick zu Schalke 04 im Sommer. Wir haben es gefixt. Und ihr habt es da zuerst gehört bei uns. Ich mache gerade den Twitter-Eintrag dazu. Ich würde sagen, wir sind durch. Gut sein.
Ja, ist gut. Es ist eine kürzere Folge geworden. Wir haben das vorher mal so gesagt, es wird eine kürzere Folge. Aber es ist eine Laberfolge geworden, habe ich das Gefühl.
Ja, wir haben sicher über eine Stunde gemacht.
Gut.
Also. Aber ich nehme an, du hast auch alles gesagt, oder?
Ja, ich bin bedient für den Moment. Nur ganz kurz noch, wir haben einfach das nicht erwähnt und irgendwie, also mich hat es überrascht, alles unter zu GC. Why? Aber schon gut. Dürfen wir nicht mehr diskutieren.
wir haben ja noch etwas im Köcher für die nächsten paar Wochen.
Stimmt, ja. Das ist
vielleicht können wir dann schon einmal noch für alle GC-Fans, die uns da zulassen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Bleibt dran. Stay tuned.
Genau. Hey, danke fürs Losen. Tschüss zusammen.